Werbung.
Deine Praxis, dein Freiraum. Wie viel Praxis steckt in dir? In deiner eigenen Praxis behandelst du deine Patientinnen und Patienten so, wie du es für richtig hältst. Mit mehr Zeit, Planbarkeit und Entscheidungsspielraum. Du bestimmst selbst über deinen Arbeitsrhythmus, deine Schwerpunkte und die Vereinbarkeit mit deinem Privatleben. Die KV Nordrhein begleitet dich mit Beratung, Förderangeboten und Praxisbeispielen auf dem Weg in die Niederlassung. Teste jetzt, wie viel Praxis in dir steckt. Auf www.dein-praxisstart.de.
. 2024 waren es 265.942 Menschen in Deutschland, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Und 80% von ihnen waren Frauen. Wir hatten dieses Thema hier schon mal und da habe ich auch die komplette Zahl genannt, 265.942, weil jeder einzelne Mensch einer zu viel ist. Aber wir möchten heute darüber reden, wie ihr helfen könnt, wenn euch so etwas begegnet. Da gibt es jetzt eine neue Leitlinie zu.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu Ne Dosis Wissen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei so einem unangenehmen, aber so wichtigen Thema wieder dabei seid. Bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag schon ab 6 Uhr morgens mit einem immer wichtigen Thema für euch in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und heute haben wir uns für euch die neue S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Betreuung und Versorgung von Frauen nach sexualisierter Gewalt angeschaut und besprochen mit Bettina Pfleiderer. Sie ist Professorin und Leiterin der Forschungsgruppe Cognition und Gender an der Klinik für Radiologie am Universitätsklinikum in Münster. Und vor allen Dingen ist sie VPROM-Projektleiterin. Und wem das Akronym jetzt noch nichts sagt, das steht für Victim Protection in Medicine. Und sie sagte, so viel schon mal vorab, es ist großartig, dass es diese Empfehlung nun gibt. Und erstmals eben auch in dieser Form der Leitlinie. Aber kurzer Wermutstropfen auch schon mit dabei. Es ist ein guter Anfang, so fand sie, mit einigem Nachbesserungsbedarf. Es gibt also eine Menge anzuschauen zum ersten Kaffee des Tages. Holt euch den und dann geht's los. Die Wahrscheinlichkeit, dass es euch im klinischen Alltag, wenn ihr in einer Ambulanz, in einer hausärztlichen Praxis, in der Gynäkologie arbeitet, früher oder später begegnet, ist relativ hoch. Denn ungefähr jede vierte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben partnerschaftliche Gewalt. Wenn ihr jetzt an die ganzen Frauen denkt, die ihr kennt, da muss eine dabei sein. Die Zahl der polizeilich registrierten Opfer der häuslichen Gewalt ist innerhalb der letzten 5 Jahre dann nämlich auch nochmal angestiegen, um insgesamt 18%. Das heißt also, es wird auch tendenziell mehr an Menschen, die wir in den Notaufnahmen und Ambulanzen sehen. Und warum ist das wichtig, dass wir auch als Ärztinnen und Ärzte da gut Bescheid wissen und durch eine Leitlinie jetzt auch besser angeleitet werden? Wir sind natürlich Vertrauenspersonen für die Ratsuchenden, aber wir können vor allen Dingen Beweise sichern. Wir können Verletzungen dokumentieren und die Frauen auf ganz verschiedenen Ebenen der Medizin auch seelisch versorgen. In manchen Städten gibt es schon spezielle Gewaltschutzambulanzen, leider nicht in allen. Und was bisher komplett fehlte, war eben eine einheitliche Guideline, eine Leitlinie. Das hat sich jetzt geändert. Diese S1-Leitlinie, um die es geht, findet ihr natürlich in unseren Shownotes verlinkt und die richtet sich vor allen Dingen aber nicht ausschließlich an Gynäkologinnen und Gynäkologen, alle in der Rechtsmedizin und weitere kooperierende Fachdisziplinen. Und dann kommen wir auch schon direkt zu den Kernaussagen, den wichtigsten Sachen. Wir können hier in den 10 Minuten natürlich nur einen Bruchteil dessen abbilden. Wie gesagt, guckt in unsere Shownotes, da ist der Link für alle, die es ganz ausführlich brauchen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind für die Versorgung, Dokumentation und auch Spurensicherung zuständig. Was wir uns immer ins Gedächtnis rufen müssen, nicht für die Bewertung dessen, was uns da jetzt erzählt wird. Wir richten nicht, wir müssen nicht beurteilen, stimmt das nicht. Für uns muss in erster Linie erstmal die Person im Vordergrund stehen, die da vor uns sitzt oder steht. Und dafür braucht es einige Grundvoraussetzungen, zum Beispiel die Räumlichkeiten. Die müssen geschützt sein, ruhig natürlich, möglichst separiert vom Rest der Untersuchungsräume. Da geht es vor allen Dingen um die Wahrung von Vertraulichkeit, dass die Intimsphäre, wenn das denn schon so stark verletzt wurde, jetzt wenigstens gut gewahrt wird. Bei der Untersuchung, beim Personal, ist es tatsächlich ziemlich wichtig, darauf zu achten, wenn ich eine Frau vor mir habe, möglichst auch weibliches medizinisches Personal da zu haben. Und, das denkt man immer nicht, aber in dem Falle dann doch ein Vier-Augen-Prinzip. Also doch noch eine Person zusätzlich dazu holen, auch wenn man meinen möchte, so wenig Personen wie möglich dabei. Aber hier geht es auch um die Dokumentation. Dann natürlich vorsichtig sein, Spurensicherung, auch Ankleidung kann sowas sein. Und ganz, ganz wichtig, eine professionelle Sprachmittlung bei bestehenden Sprachbarrieren. Und natürlich, ich hoffe, da wundert sich jetzt niemand drüber, Kinder sind da natürlich ausgeschlossen. Die kann ich nicht dolmetschen lassen. Nicht in einer solchen extremen Ausnahmesituation. Und jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Was sind so die wichtigsten Maßnahmen? Fangen wir mal bei der Medizin an, medizinische Akutmaßnahmen. Alle Verletzungen sichten, dokumentieren und dann natürlich auch behandeln. Braucht es eventuell eine Tetanusimpfung? Wurde gewirkt oder gedrosselt? Das braucht eine spezielle Nachsorge. Brauche ich da vielleicht Konsil von HNO oder derartigem? Dann natürlich Abklärung. Wie sieht's aus mit Notfallkontrazeption, Schwangerschaftstests, Schwangerschaftsrisiko aufklären, abklären und weitere Optionen aufzeigen. Dann nächster logischer Schritt, wenn es um Geschlechtsverkehr geht, Versorgung bzw. Feststellung von sexuell übertragbaren Infektionen, STIs. Das heißt also ganz gezielte Diagnostik darauf, darauf achten, Material ist richtig, ist das Zeitfenster eingehalten, gibt ja Unterschiede und dann natürlich auch eine Expositionsprophylaxe bereitstellen, anbieten, Antibiotikaprophylaxe etc. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich etwas herausfordernderen Teil, psychische und psychosoziale Versorgung. Früh erkennen, ob das Gegenüber bei mir eine Selbstgefährdung hat nach diesem Ereignis. Gibt es selbstschädigendes Verhalten? Liegen Risikofaktoren vor? Gibt es aber vielleicht auch Schutzfaktoren? Wie ist die familiäre, soziale Unterstützung jetzt unmittelbar nach dem Ereignis? Dann Aufklärung, Psychoedukation über psychische Reaktionen, die jetzt auftreten können. Was ist PTBS? Wie sieht das aus? Wie kann ich das erkennen? Und natürlich gleich weiterverweisen auf niedrigschwellige Hilfsangebote und spezialisierte Fachberatungen, wie zum Beispiel Frauennotrufe. Und auch wenn ich die Akutsituation betreue, darf man auch in dieser Situation schon an die Nachsorge und die Verlaufskontrollen denken. Sprich also, binde ich die Person schon gut an? Habe ich die Möglichkeit, psychosozial und psychotherapeutisch nachzubetreuen? Welche infektiologischen Kontrolluntersuchungen müssen gemacht werden mit definierten Zeitpunkten? Da gibt es auch in der Leitlinie jetzt ganz konkret genannte Nachbetreuungstermine für Laborkontrollen, klinische Nachuntersuchungen und so weiter und so fort. Das erstmal als sehr grobe Übersicht, was eigentlich alles in der Leitlinie steht. Und jetzt natürlich unsere Expertin Bettina Pfleiderer dazu. Sie sagte erstmal sehr lobenswert, ihr fehlt da eigentlich nicht sehr viel. Es wurden extrem viele Punkte benannt, die wichtig sind, wenn es um die Versorgung von Frauen und Personen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen nach Gewalterfahrung geht. Das findet sie sehr, sehr positiv. Ist ein guter Anfang, aber eben mit Nachbesserungsbedarf. Denn als erster Punkt sagte sie gleich, die Leitlinie ist ihrer Meinung nach realitätsfern, denn sie stellt ein ideales Szenario dar. Das ist oft in der Praxis so nicht umsetzbar, weil wir fehlende Gewaltschutzambulanzen haben, die gerade im ländlichen Raum nicht so weit verbreitet sind. Institute für Rechtsmedizin, ebenfalls im ländlichen Raum, größeres Problem, habe ich nicht einfach greifbar. Und weil nicht alle Fachkräfte in diesem Bereich ausreichend geschult sind. Und da kam sie gleich zum nächsten Punkt. Traumasensible Gesprächsführung muss man lernen, das muss unterrichtet werden. Aber das ist leider immer noch nicht Teil in der medizinischen Ausbildung von eben denjenigen, die nachrücken, von allen Medizinstudierenden. Das ist ein Mangel. Außerdem fand sie es schade, dass diese Leitlinie nur für weibliche Betroffene geschrieben wurde, galt. Also so steht es zumindest im Titel drin. Natürlich sollte das für einen größeren Personenkreis geöffnet werden. Das unterstütze ich so natürlich auch. Aber zu guter Letzt sagte sie auch, sie wünscht sich, dass diese Leitlinie einen verbindlichen Charakter bekommt und dass daraus mindestens noch eine S2-Leitlinie wird, damit wir als Ärztinnen und Ärzte nicht nur handeln können, sondern in dem Fall dann auch wirklich müssen. Das ist einfach bei dem Thema so super wichtig. Und das ist im Grunde genommen auch schon euer Fazit für diese Folge. Wichtig ist, handeln, da sein, versorgen. Und wenn ihr euch bis jetzt nicht sicher wart, wie macht man das richtig? Die Leitlinie hilft euch da zumindest dabei. Kann nicht alles auffangen, mit Sicherheit nicht, aber sie ist ein Anhaltspunkt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat oder noch viel eher, wenn ihr jemanden kennt, der sie auch kennen sollte, dann leitet sie doch sehr gerne weiter oder empfehlt uns gleich die Dosis Wissen.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.